Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wasserdicht, dem Podcast des Ruhrverbands. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen eines Themas, das für uns alle im Ruhr-Einzugsgebiet von großer Bedeutung ist, nämlich das der Ruhrstauseen. Sie sind nicht nur wichtige Wasserressourcen und Energieproduzenten, sondern auch echte Oasen für Naherholung und Natur. Dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Matthäus Schallenberg, Betriebsstellenleiter der Stauseen beim Ruhrverband, und er kennt alle Geheimnisse der Seen, weiß, welche Aufgaben sie übernehmen, wie sie zur Wasserqualität beitragen und welche Rolle sie beim Hochwasserschutz und der Stromerzeugung spielen. Außerdem werfen wir natürlich einen Blick auf die Herausforderungen seiner Arbeit und die spannenden Projekte seines Teams. Freut euch also auf viele interessante Einblicke, spannende Fakten und vielleicht auch die ein oder andere überraschende Anekdote. Los geht's und ich sage herzlich willkommen, Matthäus Schallenberg.
Ja, hallo Toto und herzlichen Dank, dass ich heute ein bisschen was über die Stauseen bei dir in deinem Podcast erzählen darf.
Ja, ich muss mich ja entschuldigen. Wir haben dich ja ganz zum Schluss quasi nochmal reingenommen, ne? Also für euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir nehmen heute die letzte Episode der ersten Staffel auf und weil wir ja immer sagen, das Beste zum Schluss, ja, Matthäus, da brauchten wir natürlich nochmal deine Expertise. Aber ich habe dich jetzt gerade so ein bisschen profan als Betriebsstellenleiter Stauseen beim Ruhrverband vorgestellt. Niemand kann sich was darunter vorstellen. Deswegen würde ich dich bitten, so wie wir es immer machen, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was über dich, wie du zum Ruhrverband gekommen bist und wie so dein Aufgabenportfolio gestaltet ist.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin ja Betriebsstellenleiter für die Ruhrstauseen. Das sind insgesamt 5 Stauseen, die wir betreuen. Und seit 2022 auch zuständig für 3 Laufwasserkraftwerke.
Ja, lass uns da ganz kurz einmal drauf eingehen, weil du das gerade sagtest, 5 Ruhrstauseen. Also das sollte jetzt nicht verwechselt werden mit der Biggetalsperre und der Möhnetalsperre. Wir reden hier wirklich von den Ruhrstauseen. Das wären zum Beispiel...
Genau, oben angefangen beim Alterspräsidenten, dem Hengstersee. Das ist sozusagen der älteste Stausee, den wir im Portfolio haben. Daran angegliedert, weiter unterhalb, befindet sich der Harkortsee. Dazwischen befindet sich noch eine kleine Stauanlage, die Stauanlage Stiftsmühle. Die wird bei uns aber nicht als Stausee gezählt. Dann geht's auch schon weiter in Richtung Kemnader See. Das ist ja noch ein Freizeitsee, der dürfte ja auch relativ bekannt sein im Bereich des Wassersports, bevor wir dann weiter flussabwärts in Richtung Baldeney gehen. Und zum Schluss finden wir noch den Kettweger See. Das ist ein relativ kleiner See an der Stadtgrenze zwischen Essen und Mülheim.
Besser hätte ich es nicht sagen können, aber jetzt darfst du auch gerne mit deiner Vorstellung weiter fortfahren. Ich habe nur gedacht, wir sollten vielleicht den Unterschied mal ein bisschen rausarbeiten, weil bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht nicht ganz klar ist, wo sprechen wir von einer Talsperre, wo sprechen wir von einem Stausee. Aber mach gerne weiter, mein Lieber.
Ach, das können wir auch gerne gleich nochmal weiter vertiefen, weil das ist tatsächlich immer so ein Trugschluss, den die Leute haben. Dass der Stausee im Grunde genommen eine ähnliche Aufgabe hat wie eine Talsperre. Aber wenn du magst, würde ich vielleicht mich selber noch erstmal vorstellen.
Ja klar, da waren wir ja stehen geblieben. Mach gerne weiter.
Genau. Also ich bin Betriebsstellenleiter und als Betriebsstellenleiter kümmere ich mich zusammen mit meinem Team von etwas über 30 Mitarbeitern um den laufenden Betrieb dieser Anlagen. Wir übernehmen sozusagen die Betreiberfunktion. Was wir aber auch machen, wir halten diese Anlagen instand und befinden uns da auch in einer Bauherrenfunktion. Ich sage immer ganz gerne, wir kümmern uns um die 3 großen Bs, also Bau, Betrieb und Besonderes. Und damit das erfüllt ist, geht's dann, ich mag Alliterationen, dann auch weiter mit den 3 großen Gs: Geld, Genehmigung und Grundstück. Also das sind die Fragen, die wir bei uns dann auch beackern.
Also der Herr der 3 großen Bs und der 3 großen Gs. Hast du dir das alles selbst erarbeitet oder durftest du das von deinen Vorgängern bereits übernehmen?
Ja, ich durfte das von meinen Vorgängern übernehmen im Jahr 2020. Ich habe 2 Vorgänger gehabt, die sich um die Bereiche der oberen Ruhrstauseen oder Stauseen Ost, sagen wir auch intern bei uns, und die unteren Stauseen, Stauseen West kümmern. Mhm. Also der Bereich umfasst den Ostbereich von Hengster, Stiftsmühle über an Harkortsee. Und die anderen genannten, also Kemnade, Baldeney und Kettwig, sind dann die unteren Stauseen oder der Westbereich bei uns.
Und das, ich habe dich gerade richtig verstanden, du übernimmst einen Job, den du jetzt alleine machst, den aber vorher 2 Kollegen gestaltet haben.
Das ist fast richtig. Ich habe auch eine sehr tatkräftige Unterstützung. Dann gibt es noch einen Vertreter. Und zusammen mit unseren anderen Kollegen draußen wie auch drinnen, also wir haben Techniker, Meister und auch gewerbliche Mitarbeiter, die sich draußen um den Betrieb kümmern. ja, rocken wir das zusammen.
Was uns auch immer ein Stück weit interessiert, wie bist du denn zum Ruhrverband gekommen? War das von vornherein für dich klar, dass du hier bei diesem Wasserverband in Essen landen wirst? Oder gibt deine Vita durchaus auch andere Möglichkeiten her, irgendwo anders Fuß zu fassen?
Du wirst lachen und ich finde, das hört sich auch immer so ein bisschen hochtrabend an, aber ich hatte immer im Gefühl, dass ich irgendwann mal zum Ruhrverband komme. Da gibt es so Schlüsselerlebnisse in meiner Ausbildung und auch in meinem Studium, die ich immer wieder hatte und die mich auch immer wieder zum Ruhrverband zurückgeführt haben. Ich habe damals eine duale Ausbildung gemacht, also ein Studium Bauingenieurwesen mit den Vertiefungsrichtungen Wasserbau und Umwelttechnik, aber auch gleichzeitig eine Ausbildung im Bereich Kanalbau gemacht. Und diese Ausbildung habe ich bei einem großen Baukonzern gemacht, der hier auch in Essen ansässig ist. Wir hatten mal ein Sommerfest, sind mit der Weißen Flotte über den Baldeneysee gefahren. Und ursprünglich war ja angedacht, dass ich mal Bauleitung im Kanalbau mache. Aber irgendwo am Horizont tauchte dann die Wehranlage Baldeney auf. Die befand sich gerade auch in der Revision. Also man hat überall Gerüste gesehen, die war eingehaust. Und ich hatte dann so einen Moment der Erkenntnis, wo ich dann dachte, boah, ich würde mich, glaube ich, viel lieber um so eine Anlage kümmern, als beispielsweise mein Leben lang Hausanschlüsse, Kanäle oder sonstiges zu bauen. Ja. Also es war so der erste Moment, wo ich dann dachte, ja, es soll irgendwann mal in diese Richtung gehen. Und als ich mich da mal weiter mit beschäftigt hat, wer betreibt denn diese Anlage, bin ich dann halt auch beim Ruhrverband gelandet.
Da hast du dich also für die freie Sicht auf den See entschieden und das bringt das eine oder das eine bringt das andere in dem Fall ja mit sich. Das heißt, du bist ja nicht nur mit dem Betrieb und der Planung beschäftigt, sondern du bist eben auch oft mal draußen am See, guckst dir da bauliche Fortschritte an, guckst den Kolleginnen und Kollegen über die Schulter, die am Wehr stationiert sind. Das heißt, du bist also schon öfter in der freien Natur, ne?
Ja, also wir sind sehr häufig draußen unterwegs. Das ist auch notwendig, weil das, was wir im Büro mit unseren Kollegen sozusagen am Reißbrett entwerfen und entwickeln, das muss auch sozusagen praxisgerecht draußen umsetzbar sein. Hm. Und wir sind relativ häufig draußen, sprechen mit den Kollegen, mit den Meistern vor Ort über entsprechende Maßnahmen, die angedacht sind. Ist das so praxisgerecht? Kann man das so umsetzen oder halt nicht? Und insofern sind wir dann halt auch mit unserem Team sehr häufig draußen, begleiten Maßnahmen, die gerade laufen oder überlegen uns, wie wir kommende Maßnahmen dann am besten auch umsetzen.
Mhm, klar. Bevor wir so richtig tief eintauchen, verstehst du? Stausee, eintauchen. Super. Aber bevor wir da ein bisschen intensiver drauf eingehen, auf das Thema, lass uns vielleicht nochmal den Aspekt klären, den du gerade beschrieben hast. Lass uns mal auf die Unterschiede eingehen zwischen Ruhrstausee und Talsperre auf der einen Seite. Aber spannend finde ich eben auch die Herleitung, weil die Tauseen waren ja nicht immer Freizeitrefugien, so wie sie für viele Anrainer hier im Ruhreinzugsgebiet wahrgenommen werden, sondern die erfüllten auch einen bestimmten Zweck. Ich fände das ganz interessant, also auf den Aspekt auch nochmal einzugehen. Aber vielleicht erstmal so einen groben Unterschied. Was ist denn nun eine Talsperre? Was ist denn nun Stausee?
Ja, ist wirklich ein sehr interessanter Punkt. Also die Talsperren gehören der Wassermenge an. Die sorgen dafür, dass immer genug Wasser in der Ruhr vorhanden ist. Wir haben ja im Ruhrverbandsgesetz vorgeschriebene Mengen, die an den Pegeln Vilix und Hattingen dann vorherrschen müssen. Neulich ist dieses Gesetz auch nochmal angepasst worden, dass man ein bisschen klimaresilient, sozusagen sich auch zukunftsfähig aufstellt und hat diese Werte abgesenkt. Aber im Grunde genommen kümmern sich die Talsperren darum, dass immer genug Wasser in der Ruhr vorhanden ist. Mhm. Die Stauseen haben eine ganz andere Aufgabe erfüllt. Die sind ja Anfang der 1920er, 1930er Jahren als Anlagen der Wassergüte entwickelt worden. Man kann da auch sagen, dass es sogenannte Flusskläranlagen sind.
Das musst du uns jetzt doch ein bisschen erklären, weil viele Freizeitsuchende, die sehen, glaube ich, diesen Aspekt gar nicht. Die gucken halt, ne, wie kann ich auf dem See möglichst entspannt mit meinem Kanu oder mit meinem Segelboot daher schippern. Aber dass das eigentlich ein Instrument der Wassergüte ist, dürfte den wenigsten bekannt sein.
Ja, gerne. Also um 1900 herrschten katastrophale Zustände an der Ruhr. Also was jetzt die Hygiene und...
Ich vermute mal, du zielst auf die Industrialisierung ab.
Das ist ganz genau richtig. Okay. Also die Ruhr sollte einerseits die wachsende Bevölkerung im Ruhrgebiet mit Wasser versorgen. gleichzeitig aber auch als Abwasserkanal dienen. Das kann halt einfach nicht funktionieren. Und vor dem zeitlichen Aspekt, den wir damals hatten, die Ruhr hat auch einen Mittelwasserabfluss von gerade mal 4 Kubikmetern geführt. Also wenn wir jetzt nochmal auf das Pegelthema zu sprechen kommen, am Pegel Filixt haben wir ja eine Mindestwasserabfuhr von zuletzt jetzt 8 Kubikmetern gehabt und jetzt halt abgesenkt 5 Kubikmeter pro Sekunde. Ja, also man merkt schon so ein bisschen, wo da die Zahlen liegen. Ja, 1911 gab es dann mal ein Gutachten, das ein relativ bekannter Biologe aus dem Ruhrgebiet erstellt hat, nämlich August Thienemann. Und der hat in seinem Gutachten über die Ruhr geschrieben, die Ruhr ist eine braunschwarze Brühe, die stark nach Blausäure riecht, keinen Sauerstoff enthält und absolut tot ist. Also im Grunde genommen die Aspekte Wasserversorgung passen da im Grunde genommen nicht mit dem überein, was man jetzt in diesem Gutachten vorgefunden hat. Und daraufhin wurde Professor Karl Imhoff, das ist ja sozusagen der Gründer
des späteren... Der erste Chef sozusagen.
Genau, der erste Chef. Genau. Der hatte halt auch ein Gutachten bzw. einen Plan erstellt. Dieser Plan nannte sich Reinhaltung der Ruhr und die Wasserversorgung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Hm. Und dieser Plan sah entsprechende Maßnahmen vor, wie man Wasser also für die Wasserwerke so aufbereiten konnte, dass es dann halt auch nutzbar war. Und Teil dieses Plans war es, an verschiedenen Stufen die Ruhr so zurückzustauen, dass die Fließgeschwindigkeit reduziert wird, dass sich Stoffe absetzen können. Durch dieses Absetzen werden dann halt auch mikrobielle Vorgänge in Gang gesetzt. Organismen können dann Stoffe sozusagen zersetzen, kriegen dadurch, dass der Stausee auch relativ flach ist, dann viel Energie durch Sonnenlicht und können dann entsprechend arbeiten. Und das Ganze hat dann am Ende dazu geführt, dass wir mit unseren Stauseen, also Hengster, Harcourt, Baldeneysee, immer vor den großen Wasserwerken das Wasser so vorreinigen konnten, dass die dann damit arbeiten konnten.
Ja, du hast gerade gesagt, die Stauseen wären relativ flach, ne? Was können wir uns darunter vorstellen? Weil die Dinger, die sind ja doch recht groß und vermutlich könnte der ein oder andere vermuten, dann sind sie auch relativ tief. Und man sieht auch Schiffe manchmal drauf rumfahren. Also über was für Tiefen sprechen wir da?
Gut, also das, was du sagst, ist ein absoluter Trugschluss. Die Stauseen sind da besonders tief, wo ehemals die Ruhr lang geflossen ist. Alles andere, was sozusagen außerhalb des Flussbettes liegt, ist ziemlich flach. Und da will ich jetzt keine Aussage pauschal tätigen. Das ist von See zu See unterschiedlich. Aber es ist ein Bereich von bis, also teilweise haben wir wirklich Flachwasserzonen, die sich dann entsprechend dann auch gerade in den Uferbereichen dann auch ausgebildet haben.
Du hast gerade davon gesprochen, dass die Fließgeschwindigkeit ja reduziert wird. Das heißt, da würden sich dann ja im Laufe der Zeit auch Sedimente bilden. Wie gehen wir damit um als Ruhrverband?
Ja, in der Vergangenheit war es wasserwirtschaftlich erforderlich, dass diese Sedimente dann ausgebaggert werden. Das ist mittlerweile jetzt nicht der Fall. Also es gab 3 große Sedimentbaggerungen am Hengster Harcourtsee und am Baldeneysee, wo man große Mengen an Sedimenten ausgebaggert hat, die auf sogenannte Spülfelder dann getragen hat mit der entsprechenden Nachsorge. Die mussten dann auch abtrocknen mit allem Pipapo sozusagen. Heute gehen wir einen anderen Weg, denn es gibt verschiedene Gründe, die dagegen sprechen. Also zum einen aus ökologischer Sicht ist das nicht mehr sinnvoll, sowas zu machen. Auf der anderen Seite fehlt auch einfach der Platz im näheren Umfeld. Und es ist auch nicht mehr wirklich genehmigungsfähig, was wir da zu sagen haben. Insofern gehen wir jetzt aktuell den Weg, dass wir uns andere Maßnahmen überlegen. Sprich, im Rahmen eines Managements der Sedimente überlegen, was denn tatsächlich noch möglich ist.
Du hast ja gerade diesen Bezug zur Abwasserreinigung hergestellt und hast gesagt, der Stausee ist so eine Art Flusskläranlage gewesen. Ist das heute auch immer noch so einer der Hauptfaktoren? Also wie ergänzen die Stauseen denn die heutige Abwasserreinigung, insbesondere bei Regenwasser?
Ja, also durch den Ausbau der Kläranlagen in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist die Reinigungsfunktion der Stauseen in den Hintergrund gerückt. Das ist relativ klar. Allerdings können die Stauseen bei Starkregenereignissen eine ähnliche Wirkung wie ein Schönungsteich an der Kläranlage haben. Wenn durch Überläufe der Kanalisation Schadstoffe in den Vorfluter, also ins Gewässer gelangen, reduziert der Stausee nun mal immer noch die Strömungsgeschwindigkeit, wodurch sich die Stoffe dann absetzen und von Mikroorganismen dann abgebaut werden.
Ja, okay, also er spielt immer noch eine Rolle, kann man so sagen, ne?
Genau.
Oh. Sie erfüllen ja erstmal diesen funktionalen Zweck, ne, indem sie schlichtweg Wasser reinigen. Aber inwiefern haben sich denn die Anforderungen im Laufe der letzten Jahre geändert? Also kannst du da aus deinem Fachgebiet ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Kannst du uns sagen, was die Stauseen mittlerweile noch für Zwecke erfüllen?
Ja, ein großer Aspekt ist natürlich der Freizeitbereich. Das merken wir halt auch immer wieder, auch durch die Anfragen, die immer wieder auch gestellt werden, du ja auch bekommst.
Manchmal, ja.
Genau, also du kennst das Thema. Grundsätzlich neben der damaligen Wasserreinigung war aber auch ein ganz großer Aspekt die kraftwirtschaftliche Nutzung der Stauseen. Wir haben an jedem Stausee ein sogenanntes Laufwasserkraftwerk. Und diese Laufwasserkraftwerke, die nehmen sozusagen die Energie aus dem Fluss auf und wandeln die in elektrische Energie um.
Sind das Kraftwerke, die wir betreiben?
Teils, teils. Also wir haben, wie eingangs erwähnt, jetzt drei Laufwasserkraftwerke in unserem Besitz. Am Hengstersee, an der Stiftsmühle und auch am Harkortsee. Dann haben wir am Kemnader See ein Laufwasserkraftwerk, das von unserer Tochtergesellschaft, der LLK, betrieben wird. Und dann gibt es noch die beiden letzten Mohikaner, würde ich fast sagen, die vom RWE betrieben werden. Also das Laufwasserkraftwerk am Baldeneysee und auch das Laufwasserkraftwerk am Kettwiger See.
Ja, ist das historisch gewachsen oder warum betreiben wir das am Baldeneysee und am Hengstersee nicht?
Ja, das ist tatsächlich historisch gewachsen, denn der junge Ruhrverband brauchte ja im Grunde genommen Cash, ne, um die Stauseen herzustellen. Und man hat sich damals einen finanzstarken Partner ins Boot geholt, also RWE. Und RWE war auch lange Zeit am Hengstsee-Harkortsee aktiv.
Okay.
Wir haben nur 2020 die Laufwasserkraftwerke dann wieder zurück übernommen und machen jetzt selber den Betrieb dort.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, wir haben auf der einen Seite das Thema Wasserqualität, wir haben auf der anderen Seite das Thema Wassermengenmanagement, wenn auch in einem etwas reduzierteren Umfang, und das der Stromproduktion. Wie stellst du, beziehungsweise wie stellt ihr, du und dein Team, die Balance zwischen all dem her, also zwischen Wasserqualität auf der einen Seite, Wassermanagement auf der anderen Seite und der Stromproduktion? Und dann kommt ja an der Stelle vielleicht auch noch ein Punkt dazu. Je mehr Wasser, je mehr Strom produziert werden kann, desto spannender ist es für uns. Aber es gibt ja auch so diese Jahreszeiten, wo wir gar nicht gerne so viel Wasser hätten, wo Starkregenereignisse dafür sorgen, dass dann der ein oder andere Stadtteil vielleicht doch mal nasse Füße bekommt, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken, was aber natürlich für viele Anrainer an der Ruhr durchaus ein Problem sein könnte. Also wie wahrt ihr da die Balance zwischen all diesen Aufgaben, die ihr zu erfüllen habt?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gelingt uns immer wieder. Ich kann ja gar nicht sagen, wie wir das genau machen.
Also ohne Konzept?
Nein, also ohne Konzept natürlich nicht. Wir haben ein entsprechendes Betriebskonzept und die Stauseen funktionieren ja halt so, dass alles, was in dieses Abflussregime reingeht, also in dieses System Stausee, wird auch wieder abgeführt. Ne?
Und das heißt also quasi im Starkregenfall oder im Hochwasserfall, wir haben da überhaupt keine Staumöglichkeiten, ne?
Genau, wir haben überhaupt keine Staumöglichkeiten. Die einzigen Möglichkeiten, die man nur ansatzweise hat, aber die sind auch wieder kraftwirtschaftlich genutzt, finden wir am Hengster- und Harkortsee. Der Hengstersee schwankt ja um 70 Zentimeter, der Harkortsee um 50 Zentimeter. Das ist aber dem Einfluss eines Pumpspeicherkraftwerkes geschuldet am Hengstersee. Und ja, wie du richtigerweise sagst, am Baldeneysee ist es zum Beispiel so, dass der Seepegel immer gleich bleibt. Der ist immer bei 51,75 Meter über NHN. Der bleibt auch immer so, egal ob wir jetzt Starkregen haben oder nicht.
Und an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Zahl hat er repetiert, ohne auf irgendeinen Zettel zu gucken. Also der Mann, der weiß wirklich, wovon er spricht.
Ja, das ist ja mein täglich Brot. Ne? Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Also wir geben immer genau das ab, was wir in den Pegeln sozusagen dann erfassen. Und halten dann auch diesen Seepegel an den Stellen.
Okay, lass uns mal ein bisschen mehr auf deine und auf die Arbeit deines Teams eingehen. Ne? Welche Aufgaben umfasst denn euer Arbeitsportfolio, außer dass ihr die Ruhrstauseen immer auf demselben Level haltet?
Ja, das sind sehr, sehr vielfältige Aufgaben. Zum einen erfüllt das Team draußen halt die täglichen Kontrollarbeiten. die Kontrollarbeiten dienen dann halt auch dazu, Wartungen zu planen. Weil eine Anlage wie der Baldener See, die ist ja vor kurzem erst 90 Jahre alt geworden. Und das ist eine Anlage der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur, die muss auch instand gehalten werden.
Was wären so klassische Kontrollarbeiten, Kontrollaufgaben, die ihr da habt?
Also zunächst einmal die visuellen Kontrollen. Also täglich geht einer über die Anlage und guckt erstmal, ob alles in Ordnung ist.
Okay.
Dann gibt es noch weitere Kontrollarbeiten im Bereich der Messungen, die wir durchführen. Also Grundwassermessstellen, Extensometermessstellen und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Messeinrichtungen, die dann von uns dann auch gemessen werden und dann auch hier nach Essen rüber gemeldet werden zu der Fachabteilung, die das dann auch nochmal in einem Vier-Augen-Prinzip mit uns dann monitort und kontrolliert. Was wir aber dann auch noch machen ist, auf Grundlage möglicher Veränderungen, die wir dann feststellen, planen wir dann auch Instandhaltungs- oder auch größere Sanierungsarbeiten. Was wir jetzt zuletzt auch immer wieder gesehen haben, auch am Baldener See oder aktuell am Hengstersee, ist beispielsweise, dass eines der Wehrfelder mit einem Gerüst ausgestattet und eingehaust worden ist.
Ja, weil, stimmt, das ist dann immer auffällig, ne? Gerade genau. So für die Freizeitsuchenden, die dann sehen, steht ja ein Gerüst, was passiert denn da eigentlich? Ne?
Genau, und in dem Bereich kümmern wir uns zusammen mit der Bauabteilung darum, dass der Stahlwasserbau dann entsprechend auch für die nächsten Jahre fit gemacht wird. Also der Korrosionsschutz wird ausgetauscht, beziehungsweise erstmal der alte Korrosionsschutz runtergeholt. Dann werden Stahlprofile entsprechend ausgetauscht, die ja auch über die Zeit dann in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Mhm. Und anschließend wird ein neuer Korrosionsschutz dann aufgetragen, damit wir dann auch die nächsten Jahre wieder eine gut funktionierende Anlage haben. Mhm.
Gibt es auch so Kontrollfahrten über den See? Also kann ich mir das so vorstellen, dass dein Team irgendwie mit dem Bötchen auf dem See unterwegs ist und guckt, ach, da hat sich ein bisschen Land abgetragen oder da haben wir irgendwie eine Insel, die sich aus Sedimenten oder aus Baumstämmen nach einem Hochwasser oder sowas gebildet haben. Also gehört das auch dazu oder betrifft das ausschließlich die Wehranlagen, diese Kontrollarbeiten?
Nee, das ist tatsächlich so, dass wir auch über den See fahren, weil wir eine Gewässerunterhaltungspflicht haben für die einzelnen Stauseen. Und das heißt in erster Linie erstmal, dass wir dafür Sorge tragen, dass der Abfluss sichergestellt ist, also der schadfreie Abfluss. Und das kann schon mal sein, dass irgendwo innerhalb der Stauseen irgendwelche Hindernisse entstehen. Das ist insbesondere dann, wenn Bäume ins Gewässer fallen. Die werden dann von uns geborgen und entsprechend entsorgt.
Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus? Also du hast gerade gesagt, wir beginnen quasi immer oder dein Team beginnt immer quasi mit so einem Rundgang. Der wird erstmal optisch in Augenschein genommen, ist da noch alles okay. Aber ich vermute mal, ihr lauft jetzt nicht den ganzen Tag übers Wehr und guckt euch an, was da passiert, sondern ihr habt es ja auch noch mit teilweise zumindest mit Schleusung zu tun oder mit anderen Aufgaben. Na, ihr betreut zum Beispiel auch den Fischlift am Baldener See. Mhm. Also was geht so in so einem typischen Arbeitsalltag bei euch ab?
Ja, eine ganze Menge. Also du hast jetzt gerade auch das Schleusen und den Fischlift angesprochen. Der Fischlift ist ja jetzt ein zusätzlicher Betriebspunkt, der gekommen ist. Auch da kümmern wir uns um Wartung, Instandhaltung, um das Freihalten des, ja, im Grunde genommen Fließquerschnittes, also des Ausstieges vom Fischlift, weil der sich auch hin und wieder mal zusetzt. Das ist ein Punkt, den wir übernehmen. Hydrauliken, E-Technik, das wird alles entsprechend dann auch überwacht und im Zweifel dann auch nochmal ausgetauscht, wenn es irgendwo Probleme gibt. Das Schleusungsthema ist auch ein ganz interessantes Thema. Die Ruhr ist ja in manchen Bereichen Schifffahrtsstraße, also Kettwig und Baldener insbesondere. Und da übernehmen wir ja halt auch einen sogenannten Schleusendienst. Auch ja von Montag bis Montag eigentlich durchgehend, wenn man so will. Gerade am Wochenende, Samstag, Sonntags ist das immer sehr spannend, weil dann ja auch die ganzen Freizeitkapitäne dann entsprechend hochgeschleust werden wollen.
Kann sich da jeder schleusen lassen? Also kann ich mit meinem Kanu quasi aus dem Unterwasser ins Oberwasser wollen und dann klingel ich, baue ich durch und sage, hör mal, ich bin jetzt hier mit meinem Kanu, fahr mich mal hoch oder was? Oder?
Ja, das hätten manche Leute wohl ganz gerne so, aber das ist nicht der Fall. Wir haben bestimmte Regeln, wie man die Schleuse befahren darf. Die kann man ja auch auf unserer Internetseite einsehen.
Ja, hau raus. Wir wollen die Leute ja aufklären. Ne?
Ja, es reicht ja schon, wenn man einfach nur bei Google Ruhrverband und Schleusungen oder Schleusen eingibt, dann kommt man direkt auf die richtige Seite. Da kann man dann buchen. Aber bevor dieser Buchungsvorgang in Gang gesetzt wird, muss man natürlich im Disclaimer dann angeben, ja, ich habe gelesen, wie ich mich in der Schleuse zu verhalten habe. Und ja, ich habe ein motorisiertes Boot, ne, das sozusagen jetzt nicht unter die, wie heißt das nochmal, kleinen Fahrzeug Binnenschifffahrtsverordnung und Kennzeichnungsverordnung fällt.
Alter Falter.
Also es ist ein ziemlich langer und komplizierter Begriff. Und ja, wir haben das auch häufig in der Vergangenheit gehabt, dass Leute mit ihren Kanu- oder Rudertouren gerne geschleust werden wollen. Aber wenn man 8,75 Meter geschleust werden möchte, das birgt ein enormes Gefahrenpotenzial. Und wir sagen dann auch immer, nein, das machen wir nicht. Das machen wir auch nicht für bestimmte Besuchergruppen, die jetzt, im Bundeskanzler mit an Bord haben. Auch der müsste im Grunde genommen die Bootsumtrage nutzen. Wir haben überall an den Stauseen sogenannte Bootsumtragen. Also da kann man sein Kanu sozusagen anlegen, rausholen, einmal um die Anlage rumherum gehen oder auch wie im Baldeneysee in dem Fall durch die Anlage durch, durch so einen langen Tunnel und da sein Boot wieder zu Wasser lassen und dann entsprechend weiterfahren.
Ja, klar. Wenn du so von diesem normalen Arbeitsalltag erzählst, ist es das eine, aber es gibt ja sicherlich auch Extremsituationen, Herausforderungen oder Projekte, die ihr zu bestimmten Jahreszeiten zu erledigen habt. Also ich habe ja gerade das Thema Hochwasser schon mal angesprochen. Also das sind für euch immer sehr herausfordernde Zeiten. Aber mit was habt ihr es so außerhalb eurer normalen Arbeit noch zu tun?
Ja, also das Thema Hochwasser sollte man auf jeden Fall nochmal behandeln. Also wir haben in den abflussstarken Monaten von O bis O, also von Oktober bis Ostern, die Situation, dass die Wasserführung in der Ruhr tendenziell eher höher ist. Und in dem Fall übernehmen wir die sogenannte Wasserführung. Mhm. Das passiert immer dann, wenn die Zuflüsse so hoch sind, dass die Laufwasserkraftwerke nicht mehr alles aufnehmen können. Die haben sogenanntes Schluckvermögen oder eine Ausbauwassermenge, die die maximal aufnehmen können. Und irgendwann mal ist das erschöpft und dann treten wir auf den Plan und passen sozusagen die ganzen Mengen, die reinkommen in das System, dann auch bei.
Das heißt, da wird dann die Wehrklappe geöffnet und dann wird das Wasser quasi, ich sage jetzt mal, mechanisch händisch abgelassen. Also das geht dann nicht durchs Laufwasserkraftwerk, weil da sind die Kapazitäten dann erschöpft. Das müsst ihr dann übernehmen. Gibt es da Absprachen zwischen RWE oder Wasserkraftbetreiber auf der einen Seite und Ruhrverband? Also kriegt ihr quasi eine Meldung mit oder nach dem Motto, no, das Laufwasserkraftwerk ist jetzt gerade überlastet, übernehmt bitte Ihr Ruhrverband?
Genau. Also wir haben mit RWE sozusagen die Absprache getroffen. Die machen 24/7 in ihrer Leitwarte in Herdecke einen Dienst und beobachten dann auch die Pegel. Mhm. Und wenn die irgendwann mal dann feststellen sollten, dass die Laufwasserkraftwerke sozusagen kurz vor Schluss stehen, erhält unser Bereitschaftsdienst dann einen Anruf und dann heißt es ja, in, weiß ich nicht, 2-3 Stunden erwarten wir, dass wir das Wasser nicht mehr abführen können. Und dann treten meine Kollegen aus den Bereitschaftsdiensten dann auf den Plan und übernehmen dann einen 24-Stunden-Dienst, aber mit 3 Mann. Das ist der Dreischichtbetrieb, den wir dann haben für die Morgens-, Mittags- und Abendsschichten. Und dann wird dann die Wasserführung übernommen. Und genau umgekehrt, wenn wir die Wasserführung wieder übergeben, läuft es ganz genauso. Also wir beobachten dann ebenfalls die Pegel. Wir können ja feststellen, ob die Zuflüsse sinken. Kann man schon, ich sag mal so, leicht in die Zukunft blicken und sagen, okay, man schätzt, also es ist wirklich dann immer nur Schätzung, in einem halben Tag kann man davon ausgehen, dass die Wasserführung dann wieder beim RWE ist. Und wir halten da sehr kurze Absprachen und Wege.
Ja, ich habe gerade das Thema Herausforderungen angeschnitten. Wir haben über das Hochwasser gesprochen. Wir haben über gewisse Aspekte Treibgut, die das Hochwasser meistens mit sich bringt. Also ihr sorgt dann natürlich auch dafür, dass vorne am Wehr dann alles wieder schön gereinigt wird, beziehungsweise das macht ihr am Baldeneysee, glaube ich, in Kooperation mit RWE. Ne? Die haben da diesen riesen Bagger, glaube ich, mit dem dann so Treibgut und sowas rausgeholt wird. Wir haben in der letzten Folge, in der vergangenen Folge mit dem Kollegen Rüdel schon mal das Thema Elodea angesprochen, weil das immer bei uns in der Unternehmenskommunikation aufschlägt, aber ist bestimmt auch ein Lieblingsthema von dir, oder?
Absolut, ja. Ja, Elodea, was gibt es dazu zu sagen?
Also, ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben sich jetzt darauf eingestellt, dass du jetzt einfach eine halbe Stunde nur lachst, weißt du? Also.
Ja, die können wir mal versuchen. Nein, also die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen natürlich auch sicherlich wissen, wie wir zu dem ganzen Thema stehen. Also grundsätzlich Elodea.
Und wie wir damit umgehen.
Ja, und wie wir damit umgehen, ganz genau. Also grundsätzlich ist Elodea ja erstmal Indikator dafür, dass das Wasser in der Ruhr und in den Bereichen, wo Elodea wächst, ja besonders sauber ist. Ne? Also es wird ja immer oft von dem Fluch der guten Tat gesprochen.
Ja, das sagte der Kollege Rügler auch schon, Fluch der guten Tat.
Genau, richtig. Also mit den Kläranlagen sind wir sozusagen so weit auf einem Stand, dass das Wasser wirklich so sauber ist, dass dann halt auch solche invasive Arten wie Elodea gut wachsen können. Ne?
Also die kriegen genug Sonneneinstrahlung und das Wasser wachsen dann wie blöd und ihr müsst euch dann damit auseinandersetzen, ne?
Genau, also wie gesagt, das Wasser ist besonders klar, dass die Sonneneinstrahlung dringt bis auf den Grund und Elodea findet da ja wirklich hervorragende Bedingungen, um dann auch zu wachsen.
Was ist denn für euch so ein Indikator? Also wann merkt ihr, oh, jetzt wird's Zeit, ich nehme es mal vorweg, wir haben Mähboote im Einsatz, ne? Weil wir haben auch in der letzten Folge schon gehört, alles andere hat nicht so wirklich Früchte getragen, was dann noch an Maßnahmen ergriffen worden ist. Aber wir haben halt diese Mähboote. Aber wann ist für euch so der Zeitpunkt, wo ihr wisst, oh, jetzt müssen wir die Mähboote anschmeißen und einmal hier grüne Inseln wegsensen?
Ja, also wir in Anführungsstrichen betreiben die Mähboote ja nicht selber. Wir haben entsprechende Kooperationen, unter anderem mit der Weißen Flotte der Stadt Essen, die Mähboote für uns fährt. Wir stellen sozusagen das technische Equipment zur Verfügung, also die Mähboote selber. Wir warten und inspizieren und reparieren sie ja auch. Und andere fahren diese Mähboote. Was wir aber auch machen ist, dass wir ja im Frühjahr regelmäßige Befahrungen über den See machen und an bestimmten Stellen dann auch ganz plump erstmal messen und gucken, wie sich das entwickelt. Wir tragen das in entsprechende Tabellen ein und schauen, wie da gerade aktuell der Stand ist. Wir machen wirklich viel, muss man wirklich sagen, was dieses Thema angeht. Wir haben auch einen Biologen, der taucht entsprechende Bereiche ab, fertigt dann einen Bericht und sagt dann auch, was er denn für dieses Jahr erwartet. Das Ganze wird jetzt aktuell nochmal weitergeköchelt. Wir sind gerade dran, auf Grundlage der gerade erwähnten Daten mit einem Datenanalysten, der auch mit KI arbeitet, ein Vorhersagetool zu entwickeln. Das Ganze soll auch noch visuell sozusagen tangiert werden, indem man durch Drohnenbefliegungen entsprechende Aussagen darüber treffen kann, wie ist gerade der Wachstumsstand von Elodea, wo haben wir besonders viele Felder. Und das Ganze soll dann aus der Luft funktionieren, aber auch so, dass man unter die Wasseroberfläche blicken kann. Also ziemlich moderne Technik, die da zum Einsatz kommen soll. Das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Da sind wir jetzt gerade dran, dass wir das noch weiterentwickeln. Aber da geht die Reise hin.
Also es kann dann gezielter und frühzeitiger auf etwaige Büchse geachtet werden, reagiert werden.
Korrekt.
Ja, das hört sich doch gut an. Lass uns doch mal von diesem, weil das eine hängt ja oft mit dem anderen zusammen. Also Elodea auf der einen Seite, Freizeitbetrieb auf der anderen Seite, das kollidiert an der einen oder anderen Stelle. Ja, ja. Womit ich jetzt eine ganz elegante Überleitung geschafft habe, wie du siehst, zum Thema Freizeitnutzung. Da sind wir schon mal so im Groben drauf eingegangen. Was ist denn hier bei uns so der heiße Scheiß am Baldeneysee, am Harkortsee? Was wird denn da gerne gemacht? Oder auch am Hengstersee?
Ja, es sind so die Klassiker. Ne? Also es wird sehr gerne gesegelt, Kanu gefahren. Neuerdings ist ja dieser Trend mit den Stand-up-Paddeln ziemlich weit verbreitet. Gemäß der Nutzungsordnung kann sich ja auch jeder im Grunde genommen ein Stand-up-Paddel irgendwo beim Aldi kaufen. Und beispielsweise damit auf dem Hengstersee fahren. Mhm. Ich empfehle aber dringend, sich vorher nochmal mit Gemeingebrauchsverordnungen und Verordnungstexten im Vorfeld mal schlau zu machen.
Vielleicht mal einen Blick in unsere Freizeitordnung werfen.
Korrekt, genau. Gerade auch am Baldeneysee ist ein Thema die Ruhrschifffahrtsverordnung, weil der Baldeneysee auch Teil einer Schifffahrtsstraße ist. Ja. Und da ist es natürlich sehr ungünstig, wenn man völlig unwissend in dieser Schifffahrtsstraße hängt und 50 Meter vor einem kommt dann gerade ein Schiff der Weißen Flotte oder sonst was für einen Dampfer auf einen zu. Da muss man schon drauf achten.
Dann geht das alte Spiel, ne? Wer weicht zuerst aus, ne?
Genau. Und im Zweifel hat der Stärkere dann doch eher recht, ne?
Ja. Wie stellt ihr denn sicher, dass du diese Interessen, du hast es gerade angesprochen, ne, Ruhrschifffahrtsverordnung, wie stellt ihr denn sicher, dass diese Interessen nicht kollidieren? Also jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber wie stellt ihr sicher, dass Freizeitsuchende auf der einen Seite und eure Interessen als Betreiber des Sees auf der anderen Seite da wirklich Hand in Hand gehen?
Ja, über Kommunikation und enge Absprachen, die wir da haben. Am Baldener See ist es beispielsweise so, dass wir mit der Interessengemeinschaft Baldener, also IG Baldener, dann sehr heißen Draht haben und uns auch regelmäßig drüber austauschen. Und das ist so der Schlüssel zum Ganzen.
Gibt's ein, also du hast ja erwähnt, wir betreiben gerade 5 Ruhrstauseen. Gibt es Überlegungen, das Portfolio eventuell zu erweitern oder vielleicht sogar zu reduzieren? Oder bleibt alles so, wie es ist und damit hast du dann vermutlich auch genug zu tun, oder?
Also Überlegungen, das ganze Portfolio zu erweitern, im Sinne, dass man noch einen weiteren Stausee baut?
Zum Beispiel. Ne? Also werden wir öfter mal gefragt, ne? Wie sieht das denn aus? Wir könnten doch noch einen guten, oder wir könnten doch noch einen neuen Ruhrstausee gebrauchen.
Witzig, dass du fragst, weil Imhof hatte ja in diesem Plan, von dem ich ja gerade gesprochen hatte, vorgesehen, dass man 8 Stauseen baut. Am Ende hat man aber gesagt, okay, das, was wir dann haben in dem Zustand, reicht jetzt auch erstmal. Also in dem Sinne, dass man noch einen neuen Stausee baut, solche Planungen oder Absichten gibt es da nicht, nein.
Okay. 2 Sachen möchte ich nur ansprechen. Wir haben heute, glaube ich, eine ziemlich lange Folge, wenn mich nicht alles täuscht, aber 2 Sachen möchte ich dennoch ansprechen. Wir haben immer wieder bei uns ist immer wieder so, dass sich Leute aus dem Ruhreinzugsgebiet melden. Also speziell so die Anwohner aus dem Bereich der Ruhrstauseen und Fragen an den Ruhrverband richten. Das kann zum Thema Freizeit sein, das kann aber auch eben so ein Krisenthema sein wie Hochwasser oder sowas. Was wünschst du dir von den Anwohnern im Ruhreinzugsgebiet denn im Hinblick auf die Nutzung und den Schutz des Stausees? Also gibt es irgendwas, was die beachten können, was sie beachten sollten, damit es euch dann ein Stück weit auch leichter gemacht wird?
Ja, also es hilft immer, sich zu informieren.
Das hattest du gerade schon mal angesprochen, ne? So von wegen Gemeingebrauchsverordnung, Knickknack. Ja.
Auch was das Thema Hochwasser angeht, das ist ziemlich sensibel, aber man muss auch ganz klar sagen, im Wasserhaushaltsgesetz gibt es einen Paragraphen, das ist der Paragraph 5 Absatz 2, da geht es um Hochwasser. Da steht nämlich ganz klar drin, dass jede Person, die von Hochwasser betroffen sein kann, verpflichtet ist, geeignete Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute dann auch mehr darauf achten, was bestimmte Regelungen angeht. Also meistens schreien die auch am meisten oder am lautesten, die direkt im Hochwassergebiet siedeln. Also es ist ja für jeden einsehbar, unterm Elvers beispielsweise, wo Hochwasser zu erwarten ist. Also es gibt ja Hochwassergefahren und Risikokarten und da sieht man das schon ganz eindeutig. Und wie gesagt, dieses mehr Selbstfürsorge, ne, dass die Leute auch mehr darauf achten und sich nicht unbedingt
nur auf den Ruhrverband verlassen, ne? Meinst du?
Ja, was heißt verlassen, ne? Also darauf pochen, irgendjemand anders wird das schon für mich richten. Ja. Ne? Das ist nämlich nicht der Fall. Und es steht ja auch im Gesetz so drin.
Klar. Okay. Dann jetzt noch eine allerletzte Frage. Ich würde gerne wissen, welche Geheimnisse du uns verschweigst rund um die Ruhrverbandsseen. Also, um es mal ganz konkret zu sagen, gibt es beispielsweise in Anlehnung an Karl May einen Schatz im Harkortsee? Also, sag, was hat es mit den Ruhrstauseen auf sich, das wir noch nicht kennen?
Ja, dass man noch nicht kennt, ist im Grunde genommen, es ist ja alles gesagt, was es über die Ruhrstauseen gibt. Was aber interessant ist, sind so Aktionen, wie wir sie vor gut 2 Jahren mal hatten. Also du erinnerst dich vielleicht noch, wir hatten 3 Fahrzeuge aus dem Baldener See mal geborgen.
Ich erinnere mich dunkel, ja, das war so eine Bergungsaktion, ne?
Ganz genau, das ist ja auch eine unserer Aufgaben ja im Sinne der Gewässerunterhaltung gewesen. Wir haben ja 3 Fahrzeuge da rausgerettet und, also gerettet ist gut.
Da war, glaube ich, nicht mehr viel zu retten.
Da war nicht mehr viel zu retten, ganz genau. Ja, und das passiert immer mal wieder, dass irgendwelche...
Wie ist denn das aufgefallen? Also waren da Taucher von uns unterwegs, die gesagt haben, so jetzt gucken wir halt wirklich mal, ob hier irgendwo noch ein Schatz liegt? Oder und dann haben sie halt nur Autos gefunden? Oder was war der Ausgangspunkt dafür, dass man Autos aus dem See geholt hat?
Also der DLRG am Baldener See hatte mal eine Sonarfahrt unternommen und dann ist das aufgefallen.
Okay, und dann sind wir quasi als Betreiber informiert worden und da habt ihr was.
Richtig. Ne? Man kriegt es ja auch nicht wirklich mit, ne? Wenn irgendeiner jetzt sein Auto im See nachts versenkt und da vorher noch rausspringt oder vielleicht.
Jetzt
noch.
Müssen wir natürlich sagen, die Autos waren auch zum Teil schon Tacken älter, ne? Also die schienen ja schon recht lange drin gelegen zu.
Ja, eine Mercedes-8, meine ich, habe ich noch in Erinnerung. Der ist ja auch noch von diesem Club aus Stuttgart, glaube ich, abgeholt worden.
Da haben wir eine Story draus gemacht, ne?
Ja, das erinnere ich, genau.
Ja, klasse. Gibt es sonst noch irgendwas, was du uns vorenthältst in Bezug auf einen möglichen Schatz in den Ruhrstau sehen? Oder sind verrostete Schrottautos das, was du uns hier anbieten kannst?
Tja, jetzt wird es schon wieder so ein bisschen hochtrabend, aber der größte Schatz, den wir ja haben in unseren Seen, ist ja sicherlich unser Wasser.
Oh, das hast du aber schön gesagt.
Ja, wir haben eine ausgezeichnete Wasserqualität, wir haben es auch in ausreichender Menge vorhanden und der Ruhrverband versteht sich ja auch als Hüter des Wassers. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, das ist wirklich der größte Schatz, den wir beim Ruhrverband haben.
Wow, was für ein Abschlusswort. Schön hätte ich es nicht sagen können. Mein lieber Matthäus, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Es war informativ. Ich habe mich tierisch gefreut, dich endlich hier auch mal in unserem Podcast zu haben. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, Toto, vielen Dank dafür. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier ein bisschen auch aus meinem Betriebsbereich zu erzählen. Und ja, vielen Dank dafür.
Ihr Lieben, das war Wasserdicht für heute. Ich habe es angangs schon erwähnt, das war die erste Staffel, also die letzte Episode der ersten Staffel. Und wir begeben uns jetzt ein bisschen in die Recherche und schauen mal, ob wir noch eine zweite Staffel hinkriegen. Themen gäbe es sicherlich reichlich. Und dann würde ich darum bitten, dass ihr uns treu bleibt, dass ihr euch vielleicht die alten Episoden rund um die Ruhr nochmal anhört und dass ihr uns natürlich gewogen bleibt. Und ihr wisst das, das sage ich immer am Ende einer Folge, wenn euch die aktuelle Folge unseres Podcasts gefallen hat, folgt uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bewertet uns und vor allen Dingen empfehlt uns gerne weiter. Und dann gucken wir mal, ob es auch eine zweite Staffel gibt. Macht's gut, ciao, ciao.